Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Die aktuellen Hitzewellen in Südeuropa, in Teilen der USA oder in China, die gäbe es ohne den Klimawandel so nicht.
Ohne den menschengemachten Klimawandel wären solche Extremereignisse so selten, dass man im Prinzip sagen kann, sie sind unmöglich.
Das sagt Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. Sie hat den Einfluss des Klimawandels auf diese Hitzewellen zusammen mit anderen WissenschaftlerInnen untersucht. Und sie sagt, die Lage ist dramatisch, aber wir sind nicht machtlos und können immer noch viel tun. Das ist eins unserer Themen heute. Und wir müssen nochmal auf diesen riesen Barbie-Hype schauen.
Was machst du denn hier?
Ich komme mit dir.
Hast du deine Rollerblades dabei?
Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin.
Es gibt Rollschuhe, Klamotten, Burger, Zahnbürsten. Es gibt unfassbar viele Kooperationen zwischen dem Barbie-Hersteller Mattel und anderen Firmen im Zuge dieses Films. Wie krass das Marketing-Game bei Barbie ist, auch das ist eins unserer Themen heute, am Dienstag, dem 25. Juli. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
52,2 Grad. So heiß war es vor einigen Tagen im Nordwesten Chinas. Das ist ein neuer Hitzerekord. Auch im Death Valley in den USA sind die Temperaturen diesen Monat auf über 50 Grad gestiegen. Und in Südeuropa sorgt eine Hitzewelle seit Wochen für Temperaturen um die 40 Grad. Und das ist alles nicht nur ein heißer Sommer. Diese Hitzewelle wäre ohne den Klimawandel nicht möglich. Das zeigen aktuelle Berechnungen von KlimawissenschaftlerInnen am Imperial College in London. Und darüber gesprochen habe ich mit Dr. Friederike Otto. Sie ist eine der Autorinnen der Studie. Friederike, du hast eure Studie, das Ergebnis heute getwittert und geschrieben, die Ergebnisse sind absolut nicht überraschend, aber sehr wichtig. Wie genau meinst du das?
Also eigentlich hätten wir keine Studie machen müssen, um zu sehen, dass eben diese Hitzewellen aufgrund des menschengemachten Klimawandels heißer und häufiger geworden sind. Aber es ist halt trotzdem extrem wichtig, denn es ist nur so heiß, weil wir so viele Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet haben, weil wir immer noch fossile Brennstoffe verbrennen. Und solange wir das weiter tun, werden diese Hitzewellen noch häufiger und noch heißer werden.
Ihr habt euch ganz konkret die Hitzewellen in Teilen der USA, in China und Europa angesehen. Was genau konntet ihr da jetzt nochmal zeigen?
Also aus meiner Sicht sind drei Ergebnisse dieser Studie sehr wichtig. Zum einen, diese Hitzewellen sind in dem Klima, in dem wir heute leben, überhaupt nicht mehr selten. Es sind also gar keine Extremereignisse, sondern es sind Ereignisse, mit denen man alle 5 bis 10 Jahre rechnen muss in unserem heutigen Klima. Der zweite wichtige Aspekt der Studie ist, dass ohne den menschengemachten Klimawandel während solche Extremereignisse so selten, dass man im Prinzip sagen kann, sie sind unmöglich. Und der dritte Aspekt ist, dass es in vielen Städten und Gemeinden inzwischen Hitzeaktionspläne gibt, die auch tatsächlich dazu führen, dass die Übersterblichkeit zurückgeht. Aber in vielen fehlen sie auch noch. Und da aufgrund des Klimawandels und der Alterung der Gesellschaft und auch der Urbanisierung die Anfälligkeit für Hitzeübersterblichkeit und andere hitzebedingten Krankheiten zunimmt, ist es unglaublich wichtig, diese Hitzeaktionspläne weiter auszubauen.
Wenn wir noch mal kurz drauf schauen, wie wahrscheinlich wäre so eine Hitzewelle früher gewesen, also bevor der Klimawandel so durch den Menschen befeuert wurde? Du hast schon gesagt, sie wäre nicht möglich gewesen. Kann man das genau beziffern?
Das kann man tatsächlich nicht genau beziffern, denn es heißt, ohne den Klimawandel hätte es solche Hitzewellen nicht gegeben. Mhm. Also wenn man eben aus den Klimamodellen die Treibhausgase durch das Verbrennen der fossilen Brennstoffe rausnimmt, dann kriegt man solche Temperaturen nicht.
Was bedeutet das mit Blick auf die nächsten Jahre, wenn es so weitergeht wie im Moment?
Wenn wir weiter wie bisher fossile Brennstoffe verbrennen und damit die Atmosphäre immer weiter aufheizen, werden solche Hitzewellen noch heißer und noch häufiger. Das heißt also, wenn wir tatsächlich auf der Trajektorie bleiben, auf der wir jetzt sind, die ungefähr auf 3 Grad geht, dann wird das ein kühler Sommer sein.
Kann man sagen, wie häufig so eine Hitzewelle dann in Zukunft sein würde?
Also wir haben in unserer Studie uns eine 2-Grad-Welt angeguckt und da würde man also das, was wir im Mittelmeer sehen, ungefähr alle 2 Jahre erwarten.
Können wir diese Entwicklung noch aufhalten? Also geht das noch oder ist es schon zu spät?
Es ist nie zu spät. Jedes Zehntel Grad globaler Temperatur macht einen Riesenunterschied, gerade für Hitzewellen. Also wenn wir jetzt aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, dann würden wir halt bei 1,3 Grad globaler Erwärmung sein und uns daran anpassen müssen. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren aufhören, dann schaffen wir vielleicht 1,5 Grad. Und wenn wir das nicht schaffen und 1,6 Grad schaffen, ist es immer noch viel, viel besser als das, was wir jetzt machen, nämlich im Prinzip gar nichts tun und eben es immer heißer werden lassen.
Sagt Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. Ich danke dir sehr für deine Zeit und fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Soziale Gerechtigkeit ist ein Kernthema der Linken. Und diese Woche hat die Partei einen Plan für ein gerechtes Deutschland vorgestellt. Und sie fordert unter anderem einen automatischen Inflationsausgleich für alle Löhne und Gehälter.
Und vor allen Dingen beruhigt das die Menschen, wenn sie wissen, jedes Jahr kriegen sie die Erhöhung der Inflation ausgeglichen durch eine entsprechende Steigerung ihrer Löhne und Gehälter.
Das verspricht sich Gregor Gysi von der Idee und das hat uns natürlich alles aufhorchen lassen. Deshalb schauen wir uns das näher an mit dem Wirtschaftsjournalisten Nicolas Lieven. Nicolas, wie genau soll denn so ein automatischer Inflationsausgleich praktisch funktionieren?
Na, erstmal sehen wir ja, dass die Preise so schnell steigen und unsere Gehälter überhaupt nicht hinterherkommen. Entweder weil die aktuellen Lohnabschlüsse niedriger sind oder weil wir vielleicht noch vor 1-2 Jahren eine Tarifrunde hatten und da waren die Steigerungen noch nicht so hoch. Also das Gehalt reicht einfach nicht. So, und da kommt dieser sogenannte Indexlohn ins Spiel und die Idee dahinter ist ganz einfach. Du nimmst die Inflationsrate, die aktuelle, also die Preissteigerungsrate und erhöhst eben den Lohn genau um diese Rate. Im vergangenen Jahr 6,9%, in diesem Jahr zwischen 5% und 6% und damit hättest du quasi immer einen Ausgleich zu den gestiegenen Preisen, automatisch vom Gesetzgeber festgelegt und nicht wie heute, wo sich dann Gewerkschaften und Arbeitgeber gegenüber sitzen mit langen Verhandlungen. Gab übrigens mal eine Umfrage dazu, eine Forsa-Umfrage zu dem Thema. 70% haben sich da positiv zugeäußert.
Ja gut, für mich als Arbeitnehmerin klingt das natürlich auch erstmal gut und sinnvoll, bevor wir gleich darauf schauen, wie realistisch das für Deutschland ist. Die Linke sagt, in anderen Ländern wird das ja schon so gemacht, in Belgien, Luxemburg, Malta und Zypern. Wie sitzen die Länder das denn um?
Genau, also wenn wir jetzt gerade mal auf Belgien und Luxemburg, die werden eigentlich immer als erstes genannt, weil die schon sehr, sehr lange einfach dabei sind. Und bei Belgien ist es halt einfach so, die haben eine ganz eigene Inflationsrate für die Gehälter aus 600 Produkten. Da sind so Dienstleistungen drin, Friseurbesuch, Energiekosten, Mieten und so weiter und so weiter. Und wenn da die Inflationsrate so über die Monate über 2% steigt, dann werden die Gehälter, die Renten, die Sozialleistungen entsprechend angepasst. Und es kann eben auch mal viel mehr sein. Am Jahresanfang jetzt zum Beispiel waren es 11%, die Gehälter nach oben gegangen sind. Luxemburg ist es irgendwie ganz ähnlich. Wenn da die Inflation um 2,5% steigt, dann geht es auch nach oben. Und auch da kann es übrigens sein, dass du mehrmals im Jahr dann Gehaltserhöhungen kriegst.
Und welche Erfahrungen haben die damit dann gemacht?
Also ganz viel Positives muss man ehrlicherweise dazu sagen. Es gibt natürlich keine langen Arbeitskämpfe, es gibt in der Regel keine Streiks, schon gar nicht um Löhne. Denk mal an die Bahn, das wäre hier auch so ganz nett. Dann ist es natürlich verlässlich, weißt du? Du kannst halt damit rechnen als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, auch als Arbeitgeber. Du hast keine Sorge, dass der Wohlstand komplett wegbricht, weil wenn die Preise steigen, gibt es ja auch einen Ausgleich und du sorgst natürlich auch für Ruhe in der Bevölkerung. Und das muss man auch sagen, die Wirtschaft in diesen Ländern liegt jetzt nicht wirklich am Boden. Also da läuft es relativ rund.
Aber Nicolas, das klingt ja jetzt alles nur nach Argumenten dafür. Wo ist der Haken? Also wäre das auch ein Modell für Deutschland?
Ich habe dir jetzt nur die schönen Seiten erzählt.
Ja,
es gibt schon auch noch was Negatives. Also Skepsis hierzulande gibt es auch, weil wir haben natürlich Tarifautonomie. Das heißt, der Gesetzgeber hält sich hier raus, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber sprechen miteinander. Und das ist hier ehrlich gesagt auch ein Stück weit gut, weil die halt total flexibel sind für jede Branche, für jedes Unternehmen. Unsere Wirtschaft ist auch total breit aufgestellt. Also wir sind viel mehr im internationalen Wettbewerb, wie das jetzt Belgien wäre oder Luxemburg wäre. Und dann haben die Indexlöhne auch selbst große Nachteile, denn prozentuale Erhöhung. Heißt, immer wer schon viel hat, der profitiert auch viel mehr. 5% von 1.000 Euro sind halt weniger als 5% von 100.000 Euro. Wir haben jetzt ja meistens noch eine soziale Komponente dabei bei den Verhandlungen. Dann gleicht diese Inflationsrate halt auch nicht alles aus. Im vergangenen Jahr habe ich gerade gesagt 6,9%, aber Lebensmittel zum Teil mehr als 20%. Mhm. Das heißt, das reicht am Ende überhaupt nicht aus. Und dann ist es auch so, es gab Zeiten, da hatten wir kaum Inflation und die Mieten sind zum Beispiel trotzdem gestiegen. Erinner dich mal zurück, 4, 5 Jahre. Ja, was machen wir denn dann? Also, auf den ersten Blick sieht das total gut aus, gerade in Zeiten mit hoher Inflation, aber boah, da gehört dann schon noch viel Futter dran und da denke ich dann nur an unsere Bürokratie und da wird mir nicht so richtig warm ums Herz.
Sagt Nicolas Lieven, Wirtschaftsjournalist. Mit ihm habe ich über einen automatischen Inflationsausgleich gesprochen, den die Linke jetzt vorgeschlagen hat, den es in anderen Ländern schon gibt. Aber Nicolas sagt, für Deutschland ist das eher schwierig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Erwartungen, kann man sagen, waren hoch.
Hi Barbie.
Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Ken.
Und sie wurden nicht enttäuscht. Barbie hat in den USA am Wochenende den besten Kinostart des Jahres hingelegt und den besten Start aller Zeiten bei Filmen, bei denen eine Frau Regie geführt hat. Greta Gerwig kann sich also freuen an der Stelle. Und freuen können sich auch die ganzen Produktkooperationen. Es ist unfassbar, was es alles für Barbie-Merch gibt und wie das Zeug gekauft wird. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das heute genauer für uns angesehen. Johannes, hast du erstmal ein paar Beispiele für uns, wo es läuft?
Ja, wo soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht genau. Also es gibt echt unglaublich viel. Also vielleicht so als kleine Auswahl. Es gibt einen Barbie-Burger mit so rosa Soße in der Mitte.
Wow.
Es gibt natürlich auch Barbie-Eiscreme und Limo und Barbie-Müsli und elektrische Zahnbürsten im Barbie-Style. Es gibt Kosmetik natürlich auch, aber auch Koffer, Uhren, sogar eine eigene Xbox im Barbie-Design. Keine
Wahnsinn.
Ahnung, wer das braucht. Und ganz viele Klamotten natürlich. Also so Klamottenmarken wie Gap, Zara oder Primark, die haben Verträge mit Barbie-Hersteller Mattel abgeschlossen, um dann eben Barbie auf ihre Klamotten drucken zu dürfen. Mhm. Und zum Teil tauchen die Produkte, die du kaufen kannst, auch schon direkt im Film auf. Also zum Beispiel gibt es ja diese Szene, die wir auch aus dem Trailer kennen. Barbie fährt in ihrem Cabrio in Richtung Real World, ne, reale Welt. Und dann taucht plötzlich Ken auf der Rückbank auf.
Was machst du denn hier?
Ich komme mit dir.
Hast du deine Rollerblades dabei?
Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin.
Ja, und diese kitschigen, gelb-pinken Inline-Skates, die Ken da so prominent in die Kamera hält, die kannst du natürlich auch kaufen. Ne? Die kosten so um die 200 Euro, wobei ich mich damit jetzt nicht unbedingt auf die Straße trauen
würde. Du nicht, ich schon. Also wenn es um Neon geht, kenne ich da auch nichts. Aber jetzt mal ehrlich, also im Prinzip ist das doch alles auch nichts Neues, oder? Also Merchandise zu filmen, das kennen wir doch auch schon von Star Wars, von anderen Marvel-Filmen und vielem mehr.
Ja, genau, das ist nicht neu, aber manche Marketingfachleute sagen, Mattel hat das in diesem Fall einfach wirklich ja, perfekt gemacht. Das sei ein Geniestreich, sagt einer. Laut Mattel sind es insgesamt über 100 Kooperationen mit anderen Unternehmen. Das ist schon ziemlich viel. Und das Besondere ist, dass durch den Film und die vielen Kooperationen drumherum wohl der Markenwert von Barbie jetzt auch dauerhaft nochmal deutlich erhöht werden dürfte. Das sagt auch Professor Carsten Kilian, mit dem ich gesprochen habe. Der ist Experte für Marken und Marketing.
Die Zielgruppe vom Film sind ja weniger die Käuferinnen oder Nutzerinnen der Barbie-Puppen. Das sind ja eher die Mütter und Väter, vielleicht sogar Oma, Opa, die ihren Enkeln vor einem Jahr oder vor 5 Jahren oder vor 20 Jahren ihrer Tochter eine Barbie geschenkt haben und jetzt sozusagen noch den Film bekommen und dann vielleicht noch sagen, oh Mensch, und die Klamotten da von Boohoo oder der Schmuck von Kendra Scott im Barbie-Style, der gefällt mir auch. Und damit natürlich die Zielgruppe ist deutlich größer geworden.
Wie viel verdient denn Barbie-Hersteller Mattel mit genau diesen Kooperationen?
Ja, so genau wissen wir das natürlich nicht, weil Mattel das nicht verrät. Aber üblich ist es entweder, dass die Unternehmen pauschal so einen bestimmten Betrag dann bezahlen an den Barbie-Hersteller, um die Rechte eben am Namen Barbie oder vielleicht auch am Logo zu bekommen. Andere Variante, das gibt's auch. Mattel wird am Umsatz direkt beteiligt. Das heißt dann, die verdienen dann bei jedem Eis, bei jedem Burger, bei jedem Müsli, bei jedem T-Shirt, das irgendwo verkauft wird auf der Welt mit. Geschätzt wird das in diesem Fall so auf 5-15%, die Mattel bei jedem Deal einstreichen könnte. Und
wow.
Das hat für das Unternehmen, also für Mattel als Barbie-Hersteller und Markeninhaber, auch noch einen weiteren Vorteil, sagt Carsten Kilian.
man hat ein kleineres Risiko dabei, weil ich gehe ja über Lizenzen und damit sozusagen tragen Dritte einen Großteil des Risikos, der Produktionskosten etc. Und ich bekomme einen Teil des Umsatzes.
Ja, das heißt, wenn sich jetzt so bestimmte Merchandise-Produkte mal nicht so gut verkaufen sollten, weil zum Beispiel niemand mit diesen gelb-pinken Inline-Skates rumfahren will, hat Mattel daran aber keinen direkten Verlust. Ne? Also natürlich soll der Film und alles drumherum aber auch den Verkauf der Barbie-Puppen selber ankurbeln, ist ja klar. Und das scheint jetzt auch schon zu klappen. Also der Deutsche Bundesverband des Spielwareneinzelhandels, der hat jetzt zum Beispiel gesagt, dass die Nachfrage nach Barbie-Spielzeug schon gestiegen sei.
Heißt, Mattel verdient doppelt mit den Barbie-Puppen und auch diesen ganzen Lizenzrechten.
Genau, und das ist auch schon länger die Strategie des Konzerns. Die waren vor ein paar Jahren nämlich noch in den roten Zahlen, haben dann aber einen neuen Chef bekommen und der will den Konzern laut eigener Aussage noch weiter umbauen, so weg vom reinen Spielzeughersteller hin zum Lizenzhändler, wie die das nennen und wie wir es ja gerade auch sehen. Also Ziel ist langfristig dann sogar so ein eigenes Mattel-Universum aufzubauen, nach dem Vorbild von Marvel und Co. Geplant sind da gerade auch noch etliche weitere Barbie-Filme, Videospiele und in Arizona in den USA wird gerade auch ein Mattel-Vergnügungspark gebaut.
Wir halten fest, es könnte auch in Zukunft noch pinker werden als ohnehin schon. Wie der Barbie-Hersteller Mattel und viele andere Firmen am großen Hype um den aktuellen Barbie-Kinofilm verdienen, das hat sich Johannes Döbbelt für uns aus dem Team angeschaut. Danke dir, Johannes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Brüssel treffen sich heute die Agrarministerinnen und Minister der EU-Länder. Und ein wichtiges Thema dabei ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und das Getreideabkommen, das Russland ja hat auslaufen lassen. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit Blick auf die Getreideexporte aus der Ukraine. Was ist da genau das Problem für die EU?
Europa will der Ukraine dabei helfen, trotz der russischen Angriffe weiter Getreide zu exportieren. Auch aus Sorge um die Welternährung, denn viele ärmere Länder sind auf Lieferungen aus der Ukraine angewiesen. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, weigert sich Russland aber seit rund einer Woche, das Abkommen zu Getreideexporten übers Schwarze Meer zu verlängern und greift gleichzeitig auch stark Hafeninfrastrukturen der Ukraine an. Das bedeutet dann, dass die Transportwege des ukrainischen Getreides über Land wichtiger werden dürften. Und da könnte dann auch die EU noch mal wichtiger werden. Die lässt nämlich schon jetzt Transporte von ukrainischem Getreide und Sonnenblumenkernen durch über die sogenannten Solidaritätswege. Dagegen gibt es aber Widerstand von 5 osteuropäischen Ländern. Konkret sind das Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und die Slowakei.
Und was haben die Länder für ein Problem?
Die haben Sorge, dass sie ihre eigenen Waren nicht mehr loswerden oder beziehungsweise nur zu Dumpingpreisen, wenn nämlich ukrainische Produkte doch auf dem osteuropäischen Markt landen, obwohl die Produkte eigentlich nur durchgeleitet werden sollen und es ein Vermarktungsverbot für die 5 Länder gibt. Dieses Importverbot gilt erstmal bis Mitte September. Die 5 osteuropäischen Länder wollen aber, dass es verlängert wird.
Andere Länder der EU aber wahrscheinlich nicht?
Nein, zum Beispiel Deutschland und Frankreich fordern, dass das Verbot aufgehoben wird. Sie wollen, dass die EU da einheitlich auftritt. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir argumentiert, dass die 5 osteuropäischen Länder wegen dieser ganzen Problematik auch Ausgleichszahlungen aus Brüssel bekommen und er findet, deswegen dürften sie nicht weiter Importe verhindern.
Geld aus Brüssel in Anspruch nimmt, gleichzeitig aber die Grenze schließt, das geht nicht. Alles, was Putin stärkt, alles, was die Ukraine schwächt, sollten wir unterlassen.
Die Kritik richtet sich dabei auch an den polnischen Agrarkommissar Janusz Wojciechowski. Dem wird vorgeworfen, dass er bei der Frage vor allem an den Wahlkampf in Polen denkt und vor allem deswegen das Importverbot bis zum Herbst verlängern will, wenn in Polen dann die Wahl durch ist.
Und was für eine Lösung könnte sich abzeichnen?
Das ist noch nicht ganz klar. Also der Agrarminister hat heute zumindest laut der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass die EU bereit wäre, noch mehr ukrainische Getreideexporte über den Landweg in der EU durchzulassen. Und es gibt auch einige Vorschläge, wie man die Sorgen der osteuropäischen Länder da so ein bisschen wegbekommen könnte. Eine Idee zum Beispiel von Özdemir. Er hat gesagt, man könnte die Container mit den Lieferungen aus der Ukraine verplomben, damit sie dann doch nicht irgendwie über Umwege zum Beispiel auf dem polnischen Markt landen und da die Preise ruinieren. Und der litauische Agrarminister hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass ukrainisches Getreide dann über litauische Häfen exportiert werden könnte, also im Baltikum. Der polnische Agrarkommissar hat an der Pressekonferenz aber noch auf einen Punkt hingewiesen, den die EU dabei nicht vergessen sollte, dass es nämlich keine gute Idee wäre, wenn das ukrainische Getreide dann höhere Transportkosten hat und dann noch teurer wird. Denn dann könnte möglicherweise wieder Russland davon profitieren, indem es dann russisches Getreide billiger auf dem Weltmarkt verkaufen kann und so wieder Geld für die Kriegsführung bekommt.
In Brüssel diskutieren die EU-Agrarministerinnen und Minister heute unter anderem über die Getreideexporte aus der Ukraine. Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die Details. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Elbphilharmonie in Hamburg, ne? Die ist 110 Meter hoch und hat eine Glasfassade von 16.000 Quadratmetern. Und dieses Glas will regelmäßig gesäubert werden. Und weil das natürlich eine ganz andere Nummer ist, als ein bisschen zu Hause Fenster zu putzen, machen das Industriekletterer. Und einer von ihnen ist Karl Polak. Und mit ihm habe ich über diese wirklich ja abgefahren klingende Aufgabe gesprochen. Und ich wollte von ihm wissen, Karl, was ist denn die größte Herausforderung, wenn man die Elbphilharmonie putzt, dass man nicht abstürzt?
Nee, das sicherlich nicht. Wir sind ja permanent gesichert mit zwei Seilen. Die größte Herausforderung ist eigentlich morgens der Seilaufbau. Muss man wirklich sagen. Wir haben ja da strenge Vorlagen, wie wir zu arbeiten haben. Unser Zugangskonzept gibt es da. Und ja, wir müssen halt als erstes vom Dach die Seile runterkriegen, um dann mit Seilwinden nach oben zu fahren. Und das ist bei Wind manchmal ein bisschen kompliziert.
Aber Karl, wenn man dann das Seil nicht richtig legt oder nicht richtig sichert, da muss man ja schon ziemlich aufpassen, oder nicht? Ich meine, gut, das ist euer Job, aber da muss man doch schon sehr aufmerksam sein.
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte die Knoten richtig beherrschen und wird auch alles nochmal gescheckt, bevor man da ein Okay gibt. Und genau, nee, man sollte schon gewissenhaft arbeiten.
Und ist dir da schon mal eine brenzlige Situation erlebt, also wo du richtig Puls hattest?
Nee, so an der Elbphilharmonie eigentlich noch nicht. Gab es schon mal Situationen, wo vielleicht so ein Gewitter aufkam, wo es dann ein bisschen aufgeregt wird, wenn es sehr windig ist, aber an sich nicht, nee.
Und wenn dann der Wind kommt, ne, schwankt ihr dann so auch an den Scheiben entlang oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man pendelt schon so von rechts nach links. Manchmal hängt man dann auf der Nachbarscheibe von seinem Gegenüber sozusagen oder seinem Nachbarn. Wir haben aber auch dafür so eine kleine Lösung gehabt. Gibt halt so Glassauger. Die benutzen wir dann und dann bleibt man eigentlich an Ort und Stelle.
Aber wie soll man das da denn dann streifenfrei kriegen bei den Bedingungen?
Ja, ursprünglich haben wir auch so konventionell geputzt mit Einwischer und Abzieher. Mhm. Das hat sich aber bei dem Wind und Sonneneinstrahlung einfach nicht als qualitativ irgendwie herausgestellt. Und wir benutzen jetzt ein Osmosesystem und arbeiten mit Bürsten und sehr viel Wasser und das ist gar kein Problem. Dann kriegt man das super blank.
Das kriegt man wirklich super blank. Wird da am Ende geguckt, ah, hier ist aber noch einer von den 1000 Fenstern, ist aber noch ein bisschen was dran oder wie läuft da die Kontrolle?
Ja, es gibt Tatsache, gibt es eine Abnahme. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern die stattfindet, aber wir schreiben halt unseren Fortschritt rein in eine Excel-Tabelle und dann wird es halt stillschweigend abgenommen, wenn es keine ja, Beanstandung gibt. Mhm. Aber manchmal hatte ich schon so Situationen, da wurden wir, das war ein bisschen, da ging mir ein bisschen der Puls hoch, weil das Hotelmanagement anrief und meinte, das ist ganz schrecklich aus, das Fenster. Dann wurde ich wirklich eingeladen oder hochgebeten und war halt in der Superpräsidenten-Suite da, also das teuerste Zimmer und da waren dann Schlieren drin. Oh. Und dann musste ich aber darauf hinweisen, dass diese Schlieren so produktionsbedingt irgendwie waren so Saugnapffehler in der Fensterscheibe drin. So. Und dann war auch alles wieder gut.
Okay, da konntest du also gar nichts für. Und wie lange braucht man dann diese ganzen Fenster bei der Elbphilharmonie sauber zu kriegen? Wie lange seid ihr da dran?
Also wir sind 3 Wochen vor Ort. Wir würden das aber auch so in 2 Wochen, glaube ich, 2 Tagen schaffen. So, das wäre unser Rekord. Aber zeitgleich führen wir immer noch so eine kleine Wartung durch, so Reparatur und Dokumentation und dadurch verschiebt sich das dann alles ein bisschen. Das ist dann aufwendiger und dann haben wir halt 3 Wochen dort zu tun.
Jetzt bist du ja Industriekletterer, ne? Elbphilharmonie, ist das schon was Besonderes oder was ist das Coolste, was du sauber machst?
Sauber machen ist das auf jeden Fall das Coolste, würde ich sagen, ja. Beziehungsweise das Prestigeträchtigste sozusagen. Ja. Das ist halt schon ein ziemlich besonderes Objekt. Und ja, ich glaube, wenn man das so in seiner Vita stehen hat, ist das schon nicht schlecht.
Du hast die Elbphilharmonie sauber gemacht. Warst du auch schon mal drin?
Ja, in der Tat. Wir machen sie ja 3-mal im Jahr sauber.
Ja.
Und wir haben halt auch so einen Ansprechpartner für Mediengeschichten, der uns dann ab und zu mal irgendwie Interviews und so verschafft. Und der hat uns dieses Jahr im Frühjahr mal eine Führung spendiert. Das war echt ganz cool.
Sehr gut. Aber Konzert hast du noch nicht erlebt?
Konzert habe ich auch im Sommer erlebt. Okay. Also ja, jetzt also es ist ja gerade Sommer, aber ja, eigentlich vor 2 Wochen, ja, genau.
Sehr gut, schön. Da sieht man nur die Fenster dann wahrscheinlich nicht, ne? Da bist du.
Nee, genau, ich habe ein Foto vom Saal gemacht und irgendwie meinen Kollegen gepostet und habe geschrieben, wo sind hier die Fenster? Der Saal ist natürlich komplett abgeschottet und ja.
Ja. Und wie lange habt ihr jetzt noch? Wie viel müsst ihr noch?
Wir müssen noch, glaube ich, 2 Tage ran, dann haben wir es geschafft, ja.
So, dann viel Erfolg noch beim Putzen und ich hoffe, ne, ihr bleibt alle sicher, passiert nichts. Karl, viel Dank für deine Zeit.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.